Die kleine Seejungfrau, Teil 2. Die kleine Seejungfrau hörte in mancher Nacht, wenn die Fische mit Fackeln auf der See waren, dass sie so viel Gutes von dem jungen Prinzen erzählten, und es freute sie, dass sie sein Leben gerettet hatte, als er halb tot auf den Wogen umhertrieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrem Busen geruht und wie herzlich sie ihn da geküsst hatte. Er aber wusste gar nichts davon und konnte so nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr fing sie an, die Menschen zu lieben. Mehr und mehr wünschte sie, unter ihnen umherwandeln zu können, deren Welt ihr weit größer zu sein schien als die ihrige. Die Menschen konnten ja auf Schiffen über das Meer fliegen, auf den hohen Bergen hoch über die Wolken emporsteigen, und die Länder, die sie besaßen, erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weit über ihre Blicke hinaus. Wenn die Menschen nicht ertrinken, fragte die kleine Seejungfrau, können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht wie wir hier unten im Meer? Oh ja, sagte die Alte, sie müssen auch sterben. Und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören zu sein, so werden wir nur Schaum auf dem Wasser werden. Wir haben nicht einmal ein Grab hier unten. Wir haben auch keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilf. Ist es einmal durchschnitten, so kann es nicht wieder grünen. Die Menschen hingegen, musst du wissen, haben eine Seele, die ewig lebt, die noch lebt, nachdem der Körper längst wieder zur Erde geworden ist. Sie steigt durch die klare Luft empor, hinauf zu den glänzenden Sternen. So wie wir aus dem Wasser auftauchen und die Länder der Menschen erblicken, so steigen sie zu unbekannten, herrlichen Orten auf, die wir nie zu sehen bekommen. Weshalb haben wir denn keine unsterbliche Seele? Fragte die kleine Seejungfrau betrübt. Ich möchte alle meine hunderte von Jahren, die ich zu leben habe, dafür geben, um nur einen Tag ein Mensch zu sein. Daran darfst du doch gar nicht denken, sagt. Ja, kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen? Nein, sagte die Alte. Außer ein Mensch würde dich so lieben, dass du ihm mehr als Vater und Mutter wärst. Dass er mit all seinem Denken und seiner ganzen Liebe an dir hinge und dem Prediger seine rechte Hand in die deinige mit dem Versprechen der ewigen Treue gäbe, dann flösse seine Seele in deinen Körper über und du erhieltst Anteile an der Glückseligkeit der Menschen. Der Mensch gäbe dir die Seele und behielte doch die seine. Aber das kann nie geschehen. Was hier im Meer gerade schön ist, dein Fischschwanz. Sie finden das auf der Erde hässlich. Sie verstehen es nicht besser. Man muss dort zwei plumpe Stützen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein. Da seufzte die kleine Seejungfrau und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. Ach, Jetzt lass uns doch froh sein, sagte die Alte, hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren, die wir noch zu leben haben. Das ist vermutlich lang genug. Später kann man sich ja umso besser ausruhen. Heute Abend feiern wir einen Hofball. Na, das war eine Pracht, wie man sie auf Erden nie erblickt. Die Wände und die Decke des großen Tanzsaales waren von dickem, aber durchsichtigem Glas. Mehrere hundert kolossale Muschelschalen, rosarote, grasgrüne, standen zu jeder Seite in Reihen mit einem blaubrennenden Feuer, welches den ganzen Saal beleuchtete. Man konnte die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern hinschwammen. Auf einigen glänzten die Schuppen purpurrot, bei anderen erschienen sie wie Silber und Gold. Mitten durch den Saal floss ein breiter Strom und auf diesen tanzten die Meermänner und die Meerweibchen zu ihrem eigenen lieblichen Gesang. So schöne Stimmen haben die Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfrau aber sang am schönsten von ihnen allen. Und der ganze Hof applaudierte mit Händen und Schwänzen. Und einen Augenblick fühlte die kleine Seejungfrau eine Freude in ihrem Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme auf der ganzen Erde und im ganzen Meer hatte. Aber bald danach dachte sie wieder an die Welt dort oben. Sie konnte es nicht vergessen, wie das wohl sein sollte, wenn man eine Seele besäße. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss hinaus und während drinnen Gesang und Frohsinn war, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser ertönen und dachte, nun segelt mein Prinz sicher dort oben. Ach, er, an dem meine ganzen Sinne hängen und dessen Hand ich mein Leben lang halten möchte. Alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwestern dort in meinem Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen. Vor der hatte ich immer großen Bammel. Aber vielleicht kann sie mir ja raten, was zu tun wäre. Dann ging die kleine Seejungfrau aus ihrem Garten hinaus, nach den brausenden Strudeln hin, hinter denen die Hexe wohnte. Den Weg hatte sie früher nie zurückgelegt. Da wuchsen keine Blumen, kein Seegras, nur der nackte, graue Sandboden erstreckte sich gegen den Strudel hin, wo das Wasser gleich brausenden Mühlrädern herumwirbelte und alles, was es erfasste, mit sich in die Tiefe riss. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie hindurch, um zur Meerhexe zu gelangen. Und in den Büschen waren überall Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde hervorwuchsen. Alle Zweige waren wie lange, schleimige Arme, mit Fingern wie geschmeidige Würmer. Und Glied vor Glied bewegten sie sich vor der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was sie mehr erfassen konnten, umschlangen sie fest und ließen es nie wieder los. Ach, die kleine Seejungfrau blieb ganz erschreckt stehen, ihr Herz pochte vor Furcht und fast wäre sie umgekehrt. Aber dann dachte sie an den Prinzen und an die Seele der Menschen und bekam wieder Mut. So band sie ihr fliegendes Haar fest um das Haupt und legte die Hände über der Brust zusammen. Und dann schoss sie davon, wie nur ein Fisch durch das Wasser schießen kann, zwischen den hässlichen Polypen hindurch, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr streckten. Nun kam sie zu einem großen, sumpfigen Platz im Wald, wo ganz riesige, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihre hässlichen, weißgelben Bäuche zeigten. Mitten auf dem Platz war ein Haus, von weißen Knochen gestrandeter Menschen errichtet. Da saß die Meereshexe und ließ eine Kröte aus ihrem Mund fressen, gerade wie die Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker zu essen geben. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein und ließ sie an ihrem großen, schwammigen Busen ruhen.
»Ich weiß schon, was du willst«, sagte die Meereshexe. »Es ist zwar dumm von dir, doch sollst du deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und stattdessen zwei Füße gleich wie die Menschen zum Gehen haben, damit sich der junge Prinz in dich verliebt und du seine unsterbliche Seele bekämst.« Dabei lachte die Hexe laut und widerlich, so dass die Kröte und die Schlangen auf die Erde fielen. »Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht mehr helfen, bis wieder ein Jahr um wäre. Ich werde dir einen Trank bereiten, mit dem musst du, bevor die Sonne aufgeht, nach dem Lande schwimmen. Dort musst du dich ans Ufer setzen und den Trank zu dir nehmen. Dann verschwindet dein Schwanz und schrumpft zu dem, was die Menschen Beine nennen. Aber denke dran, es tut weh. Es tut so weh, als ob ein scharfes Schwert dich durchdringen würde. Andererseits, alle, die dich dann sehen werden, sagen, du seist das schönste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Denn du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin kann sich so bewegen wie du. Aber jeder Schritt, den du machst, ist, als ob du auf scharfe Messer treten würdest, als ob dein Blut fließen müsste. Wenn du das alles erleiden willst, so werde ich dir helfen. Ja, sagte die kleine Seejungfrau mit bebender Stimme und gedachte des Prinzen und der unsterblichen Seele. Am ersten Morgen, nachdem er mit einer anderen verheiratet ist, sagte die Hexe, wird aber dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser. Ich will es trotzdem, sagte die kleine Seejungfrau und war bleich wie der Tod. Aber du musst mich auch bezahlen, sagte die Hexe. Und es ist nicht wenig, was ich von dir verlange. Du hast die schönste Stimme von allen hier. Damit glaubtest du wohl, ihn bezaubern zu können. Haha, diese Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzt, will ich für meinen köstlichen Trank haben. Mein eigenes Blut muss ich ja auch hergeben, damit der Trank richtig wird wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du mir meine Stimme nimmst, was bleibt denn dann übrig? Deine schöne Gestalt, sagte die Hexe, dein schwebender Gang und deine sprechenden Augen. Oh, hast du den Mut verloren? Streck deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie an Zahlungsstelle ab. Es geschehe, sagte die kleine Jungfrau, und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen. Der Dampf bildete die sonderbarsten Gestalten, so dass einem Angst und Bang werden musste. Jeden Augenblick warf die Hexe neue Sachen in den Kessel, und als er recht kochte, war es so,
als ob ein Krokodil weinte. Endlich war der Trank fertig und er sah aus wie das klarste Wasser. »Da hast du ihn«, sagte die Hexe und schnitt der kleinen Seejungfrau die Zunge ab. »Sollten die Polypen dich am Heimweg ergreifen, dann brauchst du nur einen einzigen Tropfen von diesem Getränk auf sie fallen lassen und sie zersprengen in tausend Stücke.« Aber das brauchte die Seejungfrau nicht. Als die Polypen den bösen, glänzenden Trank erblickten, waren sie weg. Die kleine Seejungfrau konnte ihres Vaters Schloss sehen. Die Fackeln waren im großen Tanzsaal erloschen und sie schliefen schon alle drinnen. Da war ihr so, als ob ihr Herz vor Trauer zerspringen sollte. Sie schlich sich noch einmal in den Garten, nahm eine Blume von jedem Blumenbeet ihrer Schwestern, warf 1000 Kusshändchen dem Schloss zu und stieg durch die dunkelblaue See hinauf. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie des Prinzen Schloss erblickte. Der Mond schien herrlich klar. Die kleine Seejungfrau trank den brennenden scharfen Trank und es war, als ging ein Schwert durch ihren langen, feinen Körper und sie fiel in Ohnmacht und lag wie tot da. Als die Sonne über der See erschien, erwachte die kleine Seejungfrau wieder und fühlte den schneidenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz. Er heftete seine schwarzen Augen auf sie, sodass sie die ihrigen niederschlug und sah, dass ihr Fischschwanz fort war und sie die niedlichsten kleinen weißen Beine hatte, die man nur haben kann. Aber sie war ganz nackt, deshalb hüllte sie sich in ihr großes, langes Haar ein. Der Prinz fragte, wer sie denn sei und wie sie dahergekommen wäre. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss hinein. Jeder Schritt, den sie tat, war, als ob sie entzwei bräche. Spitze Nadeln und scharfe Messern spürte sie. Aber sie ertrug es gerne an des Prinzen Hand und schritt so leicht einher wie eine Seifenblase. Und der Prinz wunderte sich über ihren lieblichen, schwebenden Gang. Dann bekam die kleine Seejungfrau köstliche Kleider von Seide und Musselin anzuziehen. Aber sie war stumm und konnte weder singen noch sprechen. Herrliche Sklavinnen in Seide und Gold gekleidet traten auf und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Die eine sang schöner als die andere. Sie tanzten niedliche schwebende Tänze zu herrlichster Musik. Da hob die kleine Seejungfrau ihre schönen weißen Arme, richtete sich auf den Fußspitzen auf und schwebte tanzend über den Fußboden hin, wie noch keine getanzt hatte. Bei jeder Bewegung wurde ihre Schönheit noch sichtbarer. Und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt davon, besonders der Prinz, der sie dann sein kleines Findelkind nannte. Und der Prinz sagte, dass sie immer bei ihm bleiben solle. Und sie erhielt die Erlaubnis, vor seiner Tür auf einem samtenen Kissen zu schlafen. Der Prinz ließ ihr auch eine Männertracht machen, damit sie ihn zu Pferde begleiten könne. Sie ritten dann durch die duftenden Wälder. Sie kletterten mit dem Prinzen auf die hohen Berge. Und obgleich ihre zarten Füße bluteten, sodass es eigentlich alle sehen hätten müssen, lachte sie darüber und folgte dem Prinzen bis unter die Wolken. und sie sah die Vögel, die nach fremden Ländern zogen. Wenn nachts alle schliefen, dann ging die kleine Seejungfrau auf die breite Marmortreppe hinaus und es kühlte ihre brennenden Füße. Dann dachte sie an ihre Familie dort unten in der Meerestiefe. Und einmal in der Nacht kamen ihre Schwestern Arm in Arm. Sie sangen so traurig, als sie über das Wasser schwammen, winkte und erkannten sie. Dann erzählten sie, wie betrübt sie alle seien. Daraufhin besuchten die Schwestern sie eigentlich fast jede Nacht. Und einmal in der Nacht erblickte die kleine Seejungfrau da draußen auch ihre alte Großmutter. Einmal sogar den Meerkönig mit seiner Krone. Sie streckte die Hände nach ihnen aus. Aber das war reine Illusion. Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber. Er liebte sie, wie man ein gutes, liebes Kind liebt. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm gar nicht in den Sinn. Ja, du bist mir schon die Liebste und du hast das beste Herz von allen, sagte der Prinz. Du gleichst auch ein bisschen jenem Mädchen, das ich einmal sah und sicher nie mehr wiederfinden werde. Das war das Mädchen, das mich rettete, als die Wellen mich ganz tot ans Ufer warfen. Ach, er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe, dachte die kleine Seejungfrau und seufzte tief, denn weinen konnte sie ja nicht. Und dann sollte sich der Prinz verheiraten und des Nachbarkönigs schöne Tochter zur Frau bekommen. Es wurde ein wunderbares, prächtiges Schiff gerüstet und ein großes Gefolge musste den Prinzen begleiten. Auch die kleine Seejungfrau musste mitkommen. Und er sagte noch einmal, sollte ich einst eine Braut wählen, so würdest du es eher sein, mein stummes Findelkind. Und er küsste ihren roten Mund, spielte mit ihrem langen Haar und drückte sie an sein Herz, sodass sie wirklich vom Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. An Bord sagte er, du fürchtest doch das Meer nicht, mein stummes Kind. Sie lächelte nur bei seinen Erzählungen, auch über das Meer und das, was die Taucher gesehen hatten, denn sie wusste ja viel besser als jeder andere, was auf dem Grund des Meeres vorging. Am nächsten Morgen segelte das Schiff in den Hafen vom Nachbarkönig. Alle Kirchenglocken läuteten und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen. Soldaten mit fliegenden Fahnen und Blitzenbajonetten standen da. Jeden Tag wurde ein neues Fest gefeiert. Und die Prinzessin ward aber bis jetzt nicht zu sehen. Als sie dann endlich kam, war die kleine Seejungfrau sehr neugierig, ihre Schönheit zu sehen. Und sie musste anerkennen, eine lieblichere Erscheinung hatte sie noch nie gesehen. Der Prinz aber bekam riesengroße Augen und sagte, ja, du bist es. Du bist die junge damalige Tochter, die mich gerettet hat, als sie eine Leiche gleich an der Küste lag. Und er drückte seiner errötenden Braut einen Kuss auf die Stirn. »Ach, ich bin so glücklich«, sagte er zu der kleinen Seejungfrau. »Das Beste, was ich je hoffen durfte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich über mein Glück freuen, denn du meinst es am besten mit mir von allen Menschen hier. Die kleine Seejungfrau küsste seine Hand, und es kam ihr schon vor, als fühle sie ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen würde ja ihr Tod bedeuten, und sie würde sich in Schaum auf dem Meer verwandeln. Alle Kirchenglocken läuteten, die Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung und die baldige Hochzeit. Auf allen Altären brannten duftende Öle in köstlichen Silberlampen. Die Priester schwangen Weihrauchfässer und Braut und Bräutigam reichten sich die Hand und erhielten den Segen des Bischofs. Die kleine Seejungfrau war in Gold und Seide gekleidet und hielt die Schleppe der Braut, aber ihre Ohren hörten die festliche Musik nicht. Ihre Augen sahen die heilige Zeremonie nicht. Und sie dachte nur an ihren Tod. Noch am selben Abend gingen der Braut und die Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und das Schiff segelte im Wind leicht und ohne große Bewegung über die klare See dahin. Als es dunkel wurde, hatte man bunte Lampen angezündet und die Seeleute tanzten bis spät in die Nacht lustige Tänze auf den Verdecken. Die kleine Seejungfrau wusste aber, das war ihr letzter Abend, an dem sie ihren Prinzen erblickte. Ihn, für den sie ihre Verwandten und ihre Heimat verlassen hatte, ihre schöne Stimme hergegeben hatte und täglich unendliche Qualen ertragen hatte, ohne dass er es mit nur einem Gedanken ahnte. Als es still auf dem Schiff wurde, sah die kleine Seejungfrau ihre Schwestern aus den Fluten steigen. Die waren bleich. Ihre schönen langen Haare wehten nicht mehr im Wind, sie waren abgeschnitten. Wir haben die Haare der Hexe gegeben, um dir Hilfe bringen zu können, damit du diese Nacht nicht stirbst, sagten sie. Die Hexe hat uns ein Messer gegeben, hier ist es. Schau, wie scharf es ist. Bevor die Sonne aufgeht, musst du es in das Herz des Prinzen stechen. Und wenn dann das warme Blut auf deine Füße spritzt, so wachsen diese wieder zu einem Fischschwanz zusammen und du wirst wieder eine Seejungfrau und kannst zu uns herabsteigen und lebst deine 300 Jahre. Er oder du musst sterben, bevor die Sonne aufgeht. Unsere Großmutter trauert so, dass ihr weißes Haar gefallen ist wie das unsere. Also töte den Prinzen und komm zurück, beeil dich. Du siehst doch schon die roten Streifen am Himmel. In wenigen Minuten steigt die Sonne auf und dann musst du sterben. Die kleine Seejungfrau zog den Purpurteppich vom Zelt fort und sah die schöne Braut mit ihrem Haupt an des Prinzen Brust ruhen und sie bog sich nieder, küsste ihn auf seine schöne Stirn, blickte gegen den Himmel auf, betrachtete das scharfe Messer, schaute wieder auf den Prinzen. Nun war sie offensichtlich in seinen Gedanken. Das Messer zitterte in der Seejungfrau ihrer Hand und dann warf sie es weit hinaus in die Wogen. Die glänzten rot, wo es hinfiel, und es sah aus wie kleine Bluttropfen auf dem Wasser. Noch einmal sah sie mit halbgebrochenem Blick auf den Prinzen, dann stürzte sie sich vom Schiff in das Meer hinab und fühlte, wie ihr Körper sich in Schaum auflöste. Nun stieg die Sonne aus dem Meer herauf. Die Strahlen fielen so mild und warm auf den kalten Meerschaum und die kleine Seejungfrau fühlte nichts vom Tod. Sie sah die helle Sonne und oben über ihr schwebten Hunderte von durchsichtigen, herrlichen Geschöpfen. Sie hatten keine Sprache, aber sangen Melodien und waren so geistig, dass kein menschliches Ohr diese Melodien vernehmen konnte, ebenso wie sie kein irdisches Auge erblicken konnte. Ohne Schwingen schwebten sie mit einer Leichtigkeit durch die Luft. »Wo komme ich hin?«, fragte sie, und ihre Stimme klang wie die eines anderen Wesens. »Zu den Töchtern der Luft«, erwiderten die anderen, »die Seejungfrauen und die Töchter der Luft haben zwar keine unsterbliche Seele, aber sie können durch gute Handlungen sich selbst eine solche schaffen. Wenn wir 300 Jahre lang gestrebt haben, alles Gute, was wir vermögen, zu vollbringen, so erhalten auch wir eine unsterbliche Seele und nehmen teil am ewigen Glück der Menschen. Du, arme kleine Seejungfrau, hast mit ganzem Herzen nach demselben wie wir gestrebt, du hast gelitten und geduldet, hast dich zur Luftgeisterwelt erhoben und kannst dir nun selbst helfen. Und die kleine Seejungfrau erhob ihre verklärten Augen gegen Gottes Sonne und zum ersten Mal fühlte sie Tränen in ihren Augen. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, fächelte den Prinzen an und stieg mit den übrigen Kindern der Luft auf die rosenrote Wolke hinauf, welche den Äther durchschiffte.